bin also ziemlich kurzfristig eingesprungen für den Dietmar. Es war gut so, weil wenn ich anfange, Sachen auszuarbeiten, da wird ein fünftägiges Seminar draus und so. Es ist ganz gut, dass ich da. Ich lege mal die Uhr hier hin, weil es ist doch ein Thema, was sehr komplex ist. Da gäbe es vieles zu sagen, aber wir wollen uns hier mal auf ganz wesentliche Punkte beschränken. Der Dietmar hat schon angekündigt, es geht um die Endzeitrede Jesu und auch, weil Anfragen kamen an die Gemeindeleitung über den 23. September. Da geschieht irgendwas. Manche haben was gehört, manche haben noch keine Ahnung, die können auch ruhig schlafen. Grundsätzlich, wenn es ums Thema Endzeit geht oder Endzeitrede, dann gibt's, kann man häufig zwei Reaktionen beobachten. Die einen, die winken ab und sagen, ach, Endzeit jetzt schon wieder, Endzeitpanik, nein, danke. Die ersten Christen haben schon unter der Naherwartung gelebt und die haben vergeblich gewartet, die sind entschlafen, selig im Herrn. Und Kriege, Krankheiten, Katastrophen, Erdbeben gab es schon immer. Wozu soll man sich panisch machen? Lasst mich in Ruhe mit diesem Thema. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist, oh toll, Mann, ist ja krass. Wow, da geht was ab. Aber wir wollen uns einfach an die gesunde Mitte halten. Und schauen, was Jesus drüber sagt und das einfach nüchtern prüfen und auch eine Entscheidungshilfe geben für den 23. September mit ein paar Hintergrundinformationen dienen und einfach euch eine Entscheidungshilfe geben. Nicht euch sagen, so ist es, das ist jetzt das und das, sondern einfach sagen, so und so, die einen glauben das, die anderen das. Das ist das, was sich wirklich abspielt. Das ist, was die Menschen draus machen und interpretieren. Es ist ja oft so, dass viel hineininterpretiert werden in irgendwelche Zeichen. Aber darum geht es nicht. Wir müssen ganz nüchtern, seid wachsam und nüchtern, sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht schnell vom Hocker reißen von irgendwelchen Briefen und irgendwelchen Prophetien, die sagen, jetzt ist schon der Antichrist vor der Tür. Aber ich möchte gleich vorneweg sagen, wir warten nicht auf den Antichristen und nicht auf das antichristliche Weltherrschaftssystem, was kommen wird, was in der Offenbarung steht, sondern wir warten auf den Herrn Jesus. Ich habe letztes Jahr ein Gespräch geführt mit meiner Tante. Ihr Lebenspartner ist krank geworden und ist ganz schnell von ihrer Seite gerissen worden, gestorben. Die waren schon im fortgeschrittenen Alter und doch ging alles sehr schnell und sie war dann sehr untröstlich. Und dann im Gespräch hat sie gesagt, wir haben doch geglaubt, es geht immer so weiter. Es ist auch manchmal unsere. Wir denken, es geht immer so weiter. Und da brauchen wir manchmal eine Erinnerungshilfe, wozu wir überhaupt eigentlich da sind, dass wir wirklich bereit sind. Jeder weiß es, dass er irgendwann mal hier abtreten muss, aber man tut es doch wegdrängen. Aber Jesus erinnert uns immer wieder dran. Er hat seine Jünger schon vorbereitet, als er noch, das war noch vor Golgatha, da hat er ihnen hat er sich auf seine Wiederkunft vorbereitet. Immer wieder mal hat er das einflechten lassen. Einmal Informationen, dass er ans Kreuz gehen muss, dass er sterben muss, aber auch Informationen, dass er auferweckt werden wird und dass er weggehen wird. Und dann wird er den Heiligen Geist senden, den Lehrer der Wahrheit, der sie in alle Wahrheit leiten wird. Als Jesus auf der Erde war, er konnte immer nur gerade mit einem kleinen Kreis Menschen zusammen sein. Er war begrenzt. Er war Mensch durch und durch. Er war zugleich Gott und Mensch. Aber hier auf der Erde war er begrenzt. Und dann hat er gesagt, aber ich sende euch den Heiligen Geist. Und er wird in allen sein. Er wird in euch sein. Er wird bei euch sein. Er wird in euch sein. Er wird euch in alle Wahrheit lehren, leiten. Und noch was Besonderes. Durch den Heiligen Geist kann Jesus jetzt überall sein. Jedem seine wunderbare Gemeinschaft schenken. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist bei jedem Einzelnen. Damals konnte er immer nur mit bei seinen Jüngern oder mal in einem größeren Kreis. Jetzt kann Jesus überall sein. Jesus ist hier. Jesus ist bei dir, wenn du heimgehst. Es ist nicht verstehbar für unseren Verstand. Aber nachdem er den Heiligen Geist an Pfingsten ausgegossen hat, ist auch Jesus allgegenwärtig. Siehe, ich bin bei euch. Und das gibt uns Halt, auch in Zeiten, die jetzt, wo man sieht, man ist ja nicht blind. Es entwickelt sich alles fort und weiter und es wird nicht besser. Viele haben versucht, viele Systeme, Kommunismus oder was, das Paradies auf Erden zu schaffen. Pustekuchen, es ist nicht gelungen. Wenn man dann hinterher hört, was da alles abgelaufen ist, es war die Hölle auf Erden, aber nicht das Paradies auf Erden. Aber jetzt gehen wir weiter. Endzeitrede Jesu, die Zeichen seiner Wiederkunft. Also er hat seinen Jüngern gesagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus möchte, dass wir bei ihm sind. Er hat auch bei seinen Jüngern beim Abendmahl gesagt, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks essen, bis ich wieder davon essen werde mit euch im Reich meines Vaters. Er sehnt sich danach. Er hat alles gegeben. Und jetzt wirbt er um unsere Herzen und möchte uns mit Sehnsucht erfüllen, dass er wiederkommt. Es soll uns nicht mit Angst und Schrecken erfüllen. Also er hat uns die Zeichen der Wiederkunft nicht gegeben, damit wir uns in die Hose machen, sondern hat uns die Zeichen gegeben, damit wir uns bereit machen und sagen, preis dem Herrn, er kommt wieder. Aber wir müssen uns lösen hier von diesem, wir leben in einer Kultur, wo man, da versucht man alles in dieses irdische Leben hineinzupacken, was nur geht, weil man hat ja sonst nichts. Und wir Christen, wir lassen uns da manchmal mitziehen. Was wird da für ein Zinnober veranstaltet, um berufliche Qualifikation zu erwerben? Es ist nicht schlecht, berufliche Qualifikation, aber wenn man auf der einen Seite sieht, es sehr einseitig, was die Leute aufbringen können, um sich beruflich zu qualifizieren, bestens zu qualifizieren, und was in der Gemeinde Jesu bringen an Einsatz. Es soll keine Kritik sein, ich will aber einfach erinnern und sagen, lasst uns an das erinnern, wozu wir eigentlich da sind. Wir sind hier auf der Erde uns nicht beruflich für ein Leben auf der Erde hauptsächlich zu qualifizieren, sondern wir sind hier, um uns für den Himmel zu qualifizieren. Und damit will ich nicht sagen, wir müssen jetzt ganz viel leisten, damit wir in den Himmel kommen. Wir sind gerettet durch die Gnade. Wir gehen durch diese enge Pforte, wo Jesus sagt, ringt danach, durch diese enge Pforte zu gehen, allein durch die Gnade ohne Werke. Aber ich darf euch verraten, nach der engen Pforte, sagt Jesus, das habe ich mir nicht ausgedacht, kommt der schmale Weg. Merkt ihr was? Durch die enge Pforte kommen wir, können wir nichts tun, da können wir nur unsere Totalkapitulation einräumen und eine Bankrotterklärung abgeben und sagen, hier bin ich bin ein Sünder, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und dann errettet er uns, dann kommt, wenn wir wirklich eine Lebensübergabe machen, und glauben an das Evangelium, an das biblische Evangelium, dann erleben wir, dann dürfen wir die geistliche Erweckung, die Wiedergeburt. Jesus sagt, niemand, der nicht die geistliche Wiedergeburt erlebt hat, kann ins Himmelreich hineingehen. Wir werden dort nur hineingehen, wenn wir die geistliche Wiedergeburt, und die erleben wir nicht durch ein Sakrament der Wiedergeburt von irgendwelchen Kirchen an irgendwelchen Säuglingen, ich muss das jetzt mal offen aufsprechen, sondern durch eine persönliche Herzensmetanoia, sagt die Bibel. Metanoia, ändert eure Gesinnung, ändert eure Herzen, kehrt um von eurem verkehrten Weg. Der alte Weg war, wo wir Gott den Rücken zugewendet haben und Abmarsch. Du kannst mich, oder ich, du bist, lass dich einen guten alten Vater sein, und aber lass mich in Ruhe mit deinen Ansprüchen. Metanoia heißt Umkehr und zu sagen, hier bin ich, Herr, und hier ist mein Leben. Und ich glaube allem, was die Schrift über Jesus sagt, und ich nehme Jesus als meinen persönlichen Erlöser an. Und es möchte der Herr hören, diese Kapitulation und dann den Glauben, wo wir zur Ruhe kommen in der Gnade Gottes. Und dann schenkt er den Heiligen Geist, erleben wir die geistliche Wiedergeburt. Und dann kommt die Nachfolge. Dann kommt der schmale Weg. Dann können wir wirklich etwas tun. Dann können wir die Ärmel hochkrempeln. Und dann sagt der Paulus, seid nicht säumig in dem, was ihr tun sollt. Befleißigt euch, eure Berufung festzumachen. Seid brennend im Geist. Eure Mühe im Herrn ist nicht vergebens. Hört ihr was? Da ist viel. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ergreift das Leben, zu dem ihr berufen seid. Lauft in der Kampfbahn mit Ausdauer, indem ihr hinschaut, wegschaut von euch, hinschaut auf Jesus. Also es riecht nach Arbeit, ne? Aber wir dürfen uns erinnern, er gibt uns seine Kraft, um das zu bewältigen. Und er sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Wandelt im Geist und ihr werdet nicht die Gelüste des Fleisches erfüllen. Also er hat uns Verheißungen gegeben, dass wir diesen schmalen Weg, aber es ist doch ein Weg der Bewährung und der Qualifikation für den Himmel. Und da werden manche, werden da leider zu Fall kommen und auch abfallen. Der Paulus sagt im 1. Thessalonicher, also er wird nicht wiederkommen, der Herr, es sei das, oder, dass der große Abfall geschieht. Deswegen ist es auch ernst, muss es uns, müssen wir den Ernst der Situation ergreifen. Aber ich möchte jetzt zum Thema kommen, nicht abschweifen. Aber ich habe gleich gesagt, ich halte mir offen, was der Herr mir aufs Herz legt. Und man muss auch mal in der Lage sein, sein Predigtkonzept wegzulegen und sagen, es ist vielleicht was anderes dran. Aber jetzt wollen wir mal anfangen, Endzeitrede Jesu. Der Herr hat uns verheißen, er kommt wieder und wird uns zu sich nehmen. Und er sagt, wird wohl der Menschensohn, wenn er kommt auf die Erde, den Glauben finden auf der Erde. Den Glauben. Der Herr sucht einen lebendigen Glauben. Er sucht den Glauben an das biblische Evangelium. Er möchte Feuer sehen in unserem Herzen. Er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es würde schon brennen. Es soll weitergehen, es soll zu einem Flächenbrand werden. Und die Jünger haben immer wieder gehört, die haben das schon gecheckt, also der Jesus kommt wieder und dann kommt natürlich die Frage ins Herz, ja wann denn? Wann ist dieser Zeitpunkt, ein bisschen auch mit dem Hintergedanken, dann können wir ja, wenn es soweit ist, wenn wir jetzt genaue Datum wissen, können wir dann nochmal richtig voll reinlegen da und mal doch mal die Heiligung ins Visier packen. Aber das ist nicht das, was Jesus gemeint hat. Er sagt, nicht einmal der Menschensohn weiß den Tag und die Stunde. Das hat Gott Vater in seiner Vollmacht festgesetzt, wann er wiederkommt. Nicht einmal der Menschensohn weiß es. Es wird ganz plötzlich sein. Aber er hat uns Zeichen genannt. Das eine Extrem ist, man fängt an zu rechnen, wann ist es soweit? Und er rechnet irgendwelche genauen Termine und Daten. Und dann hat Jesus gesagt, schon seinen Jüngern, es ist nicht eure Aufgabe, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, sondern ihr sollt angetan werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihr sollt meine Zeugen sein, ausgehend Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Und die haben die Staffel an uns weitergegeben. Die ist von einer Generation zur anderen weitergegeben worden, dieser Auftrag, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Und doch hat er uns Zeichen gegeben, hat zwar gesagt, er rechnet nicht aus den genauen Zeitpunkt, aber er hat uns Zeichen genannt. Und die Zeichen zu missachten, das wäre auch verkehrt. Er hat uns die ja gegeben, um uns so in etwa anzuzeigen, damit wir wissen, wo ist, bei welchem Stadium des Heilsplanes Gottes sind wir angelangt. Und dann wirklich noch mehr, wirklich in der Hoffnung auf ihn ausgerichtet, auch noch mehr sich von dieser Verwurzelung in diesem Leben loszureißen. Weil Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Und wenn wir, er sagt mal in der Endzeitrede, es wird so schnell gehen, wie wir noch sehen werden, da bleibt keine Zeit mehr. Und da ist der Prüfstein, bin ich bereit zu sagen, das ist wie Last-Minute-Urlaub, wenn du, da musst du auf dem Koffer sitzen und wenn dann der Termin kommt, ab. Da hat man wahrscheinlich noch mehr Zeit, als wie, wenn der Herr kommt. Ich werde auch kurz noch von der Entrückung sprechen. Das ist auch ein Thema, was in vielen Gemeinden ausgeklammert wird, weil man sich nicht blamieren will von der Welt, weil man denkt, das ist so ein Schwachsinn, Entrückung, die werden von der Erde weggerückt. Aber das ist biblische Lehre und die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, und zur Zurechtweisung, damit der Mensch Gottes vollkommen ist. In der Endzeitrede sagt Jesus, ich werde jetzt die doch nicht komplett lesen, einfach nur ein paar Punkte rausnehmen. Vers 6, Kriege, es werden Kriege und Kriegsgerüchte sein, Hungersnöte und Erdbeben. Jede Versicherungsgesellschaft weiß heute, dass der Faktor, der Schadensfaktor ganz enorm gestiegen ist. Das heißt, es ist da eine Zunahme da. Also nicht, kann man sagen, das war ja schon immer so. Natürlich war es schon immer so, aber der ist ganz entschieden hochgegangen, dieser Schadensfaktor. Es werden viele falsche Propheten sein. Auch das haben wir. Und das Internet ist eine geniale Plattform, um falsche Lehren, also vorsichtig, wenn man ins Internet geht und sich informiert, auch christliche Seiten, muss man mit Vorsicht genießen. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Vers 14. Auch das war nicht immer der Fall. Also die Naherwartung der Jünger, da waren verschiedene Punkte aus der Endzeitrede Jesu einfach nicht erfüllt. Das Evangelium, das fing an, sich langsam auszubreiten im Mittelmeerraum, aber es ist erst heute, kann man sagen, ist es auf der ganzen Welt erreichbar. Es ist nicht in jedem Dialekt übersetzt, aber es ist, glaube ich, in 2000 Sprachen übersetzt. Und es kann über Rundfunk, Fernsehen, Internet, überall, wo der Zugang zum Internet besteht, kann es empfangen werden, sogar auch in muslimischen Ländern zum Teil, die sonst dicht sind für die verbale Verkündigung des Evangeliums. Vers 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Also auch der Feind schläft nicht und tut Zeichen und Wunder, um Menschen in die Irre zu führen. Aber Jesus sagt, geht nicht hin, wenn die sagen, er ist hier, ist dort, sondern wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. In einem Nu, in der Offenbarung steht, siehe, ich komme bald. Aber eigentlich von der Übersetzung her, müsste man eigentlich übersetzen, ist vom Urtext her, vom Griechischen, siehe, ich komme schnell. Wenn Jesus wiederkommt, es wird ein schnelles Kommen sein. Er wird erscheinen in großer Macht und Herrlichkeit und dann wird die Posaune erschallen und es wird ganz schnell sein. Da wird keine Zeit mehr zu sein, seinen Mantel einzupacken, seinen Koffer zu packen. Also man kann eh nichts mitnehmen. Und dann, will ich heute besonders darauf Bezug nehmen, Vers 30, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden her und von einem Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Also er wird erscheinen auf den Wolken. Wenn man die Puzzleteile des Neuen Testaments zusammenlegt, dann merkt man, das Kommen Christi spielt sich in verschiedenen Phasen ab. Er kommt auf den Wolken, dann wird die Posaune erschallen. Die Gläubigen, die bereit sind, die den Glauben haben im Herzen, die ihre Lampen gefüllt haben, die sich darum gekümmert haben, immer rechtzeitig. Ich meine, bei unserem Auto kümmern wir uns, dass rechtzeitig vollgetankt ist. Jetzt ist es peinlich, wenn man irgendwo schaut, man immer akribisch, wie ist der Stand. Erster Blick im Auto, wenn man losfährt, wie ist der Benzinstand. Wir sollten es auch mit unserem geistlichen Leben machen. Wenn wir früh aufwachen, wie ist der Benzinstand, der geistliche? Ist meine Lampe, brennt sie oder bin ich schon wieder? Hab heute keinen Bock. Aber Jesus sagt, wen dürste, der komme und trinke sich satt von der Quelle des Lebens, vom lebendigen Wasser, umsonst. Und das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Und die Quelle sprudelt immer. Wir können beten. Wir können sofort früh, versuch doch mal einfach, wenn du dich richtig blöd fühlst. Spring über deinen Schatten und sag, oh, preis dem Herrn, ich danke dir, dass meine Erlösung nicht abhängt, wie ich mich fühle. Ich danke dir, dass ich wirklich jetzt auch, dass du mir Freude ins Herz geben kannst für diesen Tag. Und ich preise dich und danke dir, Herr, dass du mich erwählt und erlöst hast. Und es gibt so viel Grund, dankbar zu sein, wie die Helga auch gesagt hat, dankbar zu sein für alles, was du mir getan hast und am allermeisten für meine Errettung, meine Erlösung. Und dann auf einmal fängt es an zu sprudeln, diese Quelle. Ich erlebe das auch immer wieder. Wo dann auf einmal ein Durchbruch kommt. Er kommt auf den Wolken und die bereit sind, wusch, gehen in die Höhe. Und es wird auch welche geben, die da und ich. Tragisch. Aber damit wir bereit sind, der Herr ist gnädig, der sagt, auf der einen Seite, mein Kommen ist wie ein Dieb, völlig überraschend. Auf der anderen Seite gibt er uns Zeichen. Und bevor er wiederkommt auf den Wolken des Himmels, heißt es, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Vers 33, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Und da haben sich viele den Kopf zerbrochen, was ist das Zeichen des Sohnes des Menschen? Wir haben jetzt am 23. September eine ganz spezielle Gestirnskonstellation. Manche wissen das schon, manche nicht. Ich zeige euch das mal. Das ist hier. Eine astronomische Astrologie ist den Christen ja nicht gestattet, die Sterne zu missbrauchen, um da Schicksal oder Charakteranalysen oder Partnerschaftsanalysen oder was auch immer. Wir sollen, wenn wir eine Frage haben, sollen wir uns nicht zu den, sagt der Jesaja, der Prophet, nicht zu den Zauberpriestern, die da murmeln im Verborgenen. Soll ein Volk nicht seinen Gott befragen, heißt es. Wir können zu Gott kommen und dann sagt er uns das, was wir wissen wollen oder auch nicht. Weil manchmal ist es besser, wenn über dem, was geschehen wird, der Schleier des Nichtwissens ist. Man hätte keine. Es gibt Zeugnisse, dass Menschen durch Wahrsagerei feste Termine bekommen, wann ihr Leben zu Ende ist und die sind ihres Lebens nicht mehr froh geworden. Sind wir doch froh, dass wir nicht wissen, was kommt. Aber wir wissen, dass der Herr kommt. Und er gibt Zeichen am Himmel. Und es soll uns jetzt nicht befremden, dass es ein Sternzeichen ist und ein bisschen ähnlich ausschaut wie Astrologie. Aber wer hat die Sterne gemacht? Unser Gott. Wozu hat er sie gemacht? Im 1. Mose steht schon, er hat sie gemacht, damit der Tag beleuchtet wird, die Nacht beleuchtet wird, damit es nicht so dunkel ist. aber auch um Zeiten, um Jahre und Tage und Festzeiten zu bestimmen. Er hat uns ja eine ganze Reihe von Festzeiten gegeben, zum Beispiel das Pesach-Fest, wo sie aus, der Auszug aus Ägypten, oder das Sukkot-Fest, das ist, glaube ich, das Laubhüttenfest, Shavuot, das ist das Fest der Wochen. Manchmal hat sich Gott buchstäblich an seinen prophetischen Terminkalender gehalten. Jesus wurde gekreuzigt an Passah, an Pesach. Die Ausgießung vom Heiligen Geist war an Shavuot, am Fest der Wochen. Und jetzt, am 23., also die Tage vorher, 21. bis 22., ist das Rosh Hashanah-Fest. Das ist das Neujahrsfest. Da wird in die Posaune geblasen, oder besser gesagt die Shofar-Hörner, diese Widderhörner, die werden da geblasen, als Zeichen, ein neues Jahr beginnt, etwas Neues beginnt. Also das ist vielleicht kein Zufall, dass das ausgerechnet ist, diese Gestirnskonstellation, da ist das Sternbild der Jungfrau. Das Sternbild der Jungfrau, das ist, weil man sagt, das haben die Menschen ersonnen in Astrologie. Aber die Bibel sagt schon, Gott er kennt die Sterne alle mit Namen. Die Sterne haben einen Namen. Und es gibt im Hiob, sagt Gott mal dem Hiob, kannst du die Sternbilder, die Tierkreiszeichen sogar hervortreten lassen, sagt Gott zu Hiob. Also er spricht von Tierkreiszeichen. Das sind die Sternzeichen, die auf der Ekliptik in einem Band, auf der die Sonne im Jahreslauf, die Erde geht ja einmal mehr um die Sonne und immer aus der Sicht von der Erde ist die Sonne in einem Sternzeichen und ist jetzt gerade im Sternzeichen der Jungfrau. Und es ist das älteste Sternbild der Menschheitsgeschichte. Das haben schon vor 4000 Jahren die Chaldäer in Babylon gekannt. Das hatte den Namen Erua. Erua, die, welche den Samen von Eden gebären soll. Und es nimmt möglicherweise Bezug auf das Urevangelium, wo Gott der Schlange sagt, und werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ihr Same, Einzahl, das ist eine Prophetie auf Jesus Christus. Und im Jesaja heißt es, da sagt Gott dem Ahas, er bietet dir ein Zeichen vom Himmel oder von der Erde. Und er sagt, nein, ich will nicht. Er sagt, doch, aber dann gebe ich dir ein Zeichen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ich habe das Buch gelesen von Werner Papke. Der hat es geschrieben vor 22 Jahren, ohne Bezug zum 23. September. Und hat er nachgewiesen, dass der Stern von Bethlehem nicht eine Gestirnskonstellation oder ein Komet war, sondern eine Supernova, ein explodierender Stern im Sternzeichen Erua, Jungfrau. Und das haben die aus dem Osten kamen, die auch kannten, auch die alte Geschichte, die alten Sternbilder und vielleicht sogar die Prophetie Biliams kannten. Biliam hat damals schon vor 3500 Jahren, musste er durch den Heiligen Geist weissagen, obwohl er gedungen wurde, um Israel zu verfluchen, aber er musste Israel segnen und hat gesagt, ich sehe einen Stern aufgehen in Jakob. Und die hatten ein Urwissen in Babylon, von diesem Sternzeichen, von diesem Stern in Jakob, der aufgehen sollte. Und das haben die Magier oder die Chaldäer aus dem Osten erforscht und haben dann gesagt, und jetzt ist im Bereich der Jungfrau ein Stern aufgegangen und sind nach Israel, zielstrebig nach Israel gezogen. Wo ist der König? Und dieser Dr. Werner Papke, der ist der Orientalistik studiert hat, und da drin auch seinen Doktortitel erworben hat. Der kennt sich aus mit diesen ganzen alten Mythen und er identifiziert in nachvollziehbarer Weise den Stern von Bethlehem mit diesem mit dieser Supernova der Jungfrau. Und er sagt damals schon, er hat wie gesagt dieses Buch nicht geschrieben im Hinblick auf den 23. September. Er sagt, wenn der Herr wiederkommt, ist es wahrscheinlich genau dieses Bild, was sich wiederholen wird. Und in erstaunlicher Weise gleicht es mit gewissen Abwandlungen, dass jetzt nicht eine Supernova in der Jungfrau, sondern der Jupiter, der Königsstern, und wir wissen, Jesus ist der König der Könige, dass dieser Jupiter im Sternbild der Jungfrau steht. Und so wie es Offenbarung 12, Vers 1 und 2, da heißt es, da sagt der Johannes in seiner Apokalypse, und ich sah ein großes Zeichen erscheinen im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen, und sie ist schwanger. Da wiederholt sich jetzt genau am Sternenhimmel das, was schon beim Stern von Bethlehem gegeben war. Und damals für die Magier aus dem Osten das messianische Zeichen war und sie ihn gefunden haben. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt dieses Sternbild oder diese Konstellation am 23. September, dass es jetzt das Zeichen des Messias ist. Aber ich sage, es ist das Einzeichen des Messias, was uns unseren Blick wieder hinlenkt aufs Wesentliche, uns erinnert, der Herr kommt. Und wir sollen uns bereit machen. Wir sollen unsere Häupter heben, wenn wir sehen, es beginnt alle diese Zeichen sich zu erfüllen, nicht ängstlich sich fürchten vor dem, was über den Erdkreis kommt. Das machen die, die keine Hoffnung haben. Im Lukas heißt es dann, es werden Dinge geschehen, die Menschen werden verschmachten in Furcht vor dem, was kommen wird. Es wird eine Angst, wir sehen ja auch immer wieder Menschen, es gibt viele, die sagen jetzt 23. September, dritter Weltkrieg oder Weltuntergang. Wir wissen, die Welt geht noch lange nicht unter, weil erst noch das tausendjährige messianische Friedensreich aufgerichtet wird. Oder halt schlimme Dinge geschehen, Kometen auf die Erde stürzen oder. Aber ich glaube, das ist nicht Sinn, dieses Zeichen uns jetzt Spekulationen anzustellen, was wird da jetzt auftreten an Schlimmen, sondern einfach uns zu ermuntern, zu ermutigen. Der Herr hat versprochen, er kommt wieder und alles ist erfüllt. Das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Israel hat sich seit 48 wieder in dem Land der Väter, was ihnen zugeschworen wurde, versammelt. Seit 67, seit 50 Jahren haben sie die Altstadt von Jerusalem und den Tempelberg zurückerobert. Weil der Lukas schreibt die Endzeitrede, das sagt Jesus, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis auch die Zeit der Heiden vorbei ist. Die ist vorbei, die Zeit der Heiden. Jerusalem wird wieder bewohnt von denen, denen Gott dieses Land zugesprochen hat. Es gibt dieses Buch von Roger oder Roger Libi, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Schweizer. Leben wir wirklich in der Endzeit? Er nennt 175 Prophetien, die erfüllt sind heute. Und er sagt am Schluss von seinem Buch, es gibt nichts mehr, was aussteht. Es gibt nichts mehr, was noch erfüllt werden muss. Das nächste große Ereignis im Heilsplan Gottes ist die Entrückung der Gläubigen. Und da wollen wir jetzt einfach mal jetzt dieses Bild einfach mal stehen lassen und sagen, wir wollen uns nicht erschrecken an den Zeichen, die da geschehen, aber wir wollen uns ermuntern lassen, wir sind näher dran, als wir denken. Und sich dann die Frage stellen, bin ich bereit umzuziehen, weil er hat die Wohnungen bereitet. Und den ersten Wohnraum, den wir betreten werden, wenn wir mit dabei sind, wenn wir würdig geachtet werden, der Entrückung, es wird ein Hochzeitssaal sein. Da freue ich mich drauf, auf diese Hochzeit im Himmel. Die wird so ganz anders sein als das. Hochzeiten sind schön, aber die himmlische Hochzeit wird unübertrefflich sein. Und wir müssen aber uns bereit machen, das hochzeitliche Gewand anhaben, die Lampen brennend haben. Und ich möchte jetzt nochmal lesen, nochmal eins weiter, noch eins, doch das hier, Entzückung der Gläubigen. Einfach mal diese Texte lesen, um zu zeigen, das habe ich mir nicht ausgedacht. Wie gesagt, wir werden gerne ein bisschen unter den Teppich, aber die sind eigentlich deutlich. Ich habe jetzt das Limit erreicht und möchte damit abschließen, diese Texte zu lesen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ich darf ein Geheimnisträger sein. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, hört ihr? Posaune, Rosh Hashanah. Vielleicht jetzt nicht die letzte Posaune, aber es ist eine Posaune. Es sagt, macht euch bereit. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Wir werden Unsterblichkeit anziehen, sagt der Paulus. Und dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Und im 1. Thessalonicher, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, den Übrigen, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. In Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wir sollen uns ermuntern und sagen, es ist mehr, als wir denken. Und es ist besser, entrückt zu werden, als zu sterben. Ich wünsche mir das, dass ich das erlebe. Und wir haben alle die Chance, das Potenzial hier, dass wir das erleben. Ich möchte jetzt zum Abschluss, ja, hier ist noch einmal ein Bild. Und dann werden Sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Ich habe gern solche Bilder, die das ein bisschen illustrieren. Da bin ich ein bisschen kindlich. Ich liebe auch Kinderbibel, obwohl ich natürlich auch andere lese. Aber das ist, finde ich, wunderbar. Das zeigt uns, der Herr wird erscheinen mit Macht und Herrlichkeit und die Gläubigen entrückt werden. Und jetzt, Uwe, noch das vorletzte Bild mit dem Schofar, genau hier. Bei der letzten Posaune werden wir verwandelt und entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Ihr könnt euch mal auf dem Internet, bei YouTube, gibt da ein Schofar und da könnt ihr euch anhören, wie das klingt. Das ist wunderbar. Ein Klang der Hoffnung, ein Klang der Verheißung, der Herr kommt. Maranatha. Amen.